Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
ein Schriftsteller, den Sie wahlweise von Buchpreis-Nominierungslisten oder von den Bestsellerlisten dieser Republik kennen, unter anderem zuletzt mit Die rechtschaffenden Mörder. Ein Schriftsteller, der sich aber auch immer wieder zu Wort meldet in den öffentlichen Debatten, heute hier bei uns. Ingo Schulze, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wir schauen auf diesen Montag und ich sag's lieber gleich, nicht, dass da später noch was rauskommt. Ich war im Urlaub mit der Familie, auch noch auf Mallorca, habe an keiner Redaktionssitzung digital teilgenommen. Lieber Ingo Schulze, Sie waren auch im Urlaub, habe ich gehört, Frankreich.
Ja, wir waren eine Woche in der Karwoche in Frankreich, in Aix-en-Provence und ich kam am 10. April an, als die erste Wahlrunde zu Ende gegangen war. Und da ich leider kein Französisch kann, war ich auf Übersetzung der Tochter und der Frau angewiesen, aber man hat schon einen Eindruck bekommen.
Tja, also ich merke schon, Ihr Reiseziel ist auf jeden Fall für unsere Agenda heute sachdienlicher als meines es war. Wir sprechen natürlich über den Wahlsieg des Emmanuel Macron und ob es eigentlich in einer Demokratie ausreicht, wenn man nach Wahlen einfach nur erleichtert ist, aber möglicherweise nicht begeistert. Emmanuel Macron hat die Präsidentschaftswahl in Frankreich gewonnen und zwar gar nicht so knapp. 58% für den Mann, der sich selbst in der Mitte sieht, viele andere auch. 41% für Marine, die Frau, die ihren Nachnamen genauso gut zu verstecken versucht hat, wie das weitgehend nach wie vor rechtsextreme Programm ihres Rassemblement National, Marine Le Pen. Der Schriftsteller Ingo Schulze ist heute mein Gast. Herr Schulze, man könnte sagen, ein Gefühl geht um in Europa. Erleichterung.
Ja, durchaus Erleichterung und zugleich ist es natürlich 41%. Das sind dann, denke ich, auch sehr viele Protestwähler darunter. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass die alle dieses Programm von Le Pen gut finden, aber eben im Vergleich zu Macron dann eben sich offenbar doch dafür entschieden haben. Ich war überrascht, als ich jetzt in Frankreich war, dass ich gehe natürlich so etwas ins studentische Milieu, das muss ich dazu sagen. Und da hatten sehr viele, also fast alle, mit denen ich konfrontiert war, Mélenchon gewählt und sagten,
Jean-Luc Mélenchon, der linke Kandidat, ja. Der extrem linke, würden manche wahrscheinlich sagen, mit Blick auf sein Programm, ja.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob es so extrem links ist, aber ich war es mal erstaunt, dass er so viele Stimmen bekommen hat, weil er in Deutschland, jedenfalls so wie ich das wahrgenommen hatte, hatte sich das ja doch sehr auf die Auseinandersetzung zwischen Macron und Le Pen konzentriert. Und da war eine große Enttäuschung, dass er nicht in die Stichwahl gekommen ist. Und das wäre natürlich eine bessere Wahl gewesen zwischen Macron und Mélenchon, würde ich denken. Und das hätte vielleicht auch das, was jetzt für Macron ansteht, dann vielleicht nochmal nachdrücklicher gemacht.
Ich glaube, das Extrem bei Mélenchon kommt daher, dass er unter anderem wirklich im klassischen Sinne Antikapitalist ist. Also, dass er wirklich den Kapitalismus überwinden will, so eine Art ökologische Planwirtschaft vor Augen hat. Sage ich jetzt mal ganz bewertungsfrei, aber daher kommt eben auch dieses Label. Aber es ist halt schon interessant, dass natürlich auch die Wählerinnen und Wähler von Mélenchon am Ende wahrscheinlich den Ausschlag gegeben haben. Es ergibt sich so ein Bild eines sehr extremen Wählerspektrums, wenn man das also zusammenrechnet, wenn man sich die erste Runde nochmal anschaut. Marine Le Pen und gleichzeitig Jean-Luc Mélenchon, wo man das Gefühl hat, ist das ein Land, das seine Mitte verloren hat?
Naja, es gibt ja überall diese Polarisierung, mal mehr, mal weniger. Und im Vergleich zu Deutschland ist es vielleicht doch in Frankreich eher mehr. Aber man muss ja eben auch sagen, es stehen diese Probleme an, das Soziale, aber eben sehr stark das Ökologische. Ja? Also wenn wir hier in Berlin, darüber könnte man ja auch reden, jetzt schon im April zum Wassersparen aufgefordert werden. Also die Klimawandel, das hat ganz unmittelbar was mit uns zu tun und die Grenzen des Wachstums. Und das sind natürlich Dinge, die schon im Gewissen auch in einem Konflikt mit dem Kapitalismus stehen. Muss nicht kein Crashkurs sein.
Also. Ja, wobei Emmanuel Macron mit seiner ersten Wahl 2017, wo es ja neben diesem Gefühl der Erleichterung auch damals in der Stichwahl gegen Marine Le Pen schon auch durchaus eine gewisse Euphorie gab, weil er unter anderem ja auch das Ökologische relativ stark nach vorne gestellt hat. Dann haben wir so etwas erlebt wie die Gelbwestenbewegung, weswegen er ja auch so einige seiner Klimaschutzgesetze abgeschwächt hat, zurückgenommen hat. Also im Prinzip auch eine Reaktion auf die Straße.
Mhm. Ja. Nee, ich glaube, das waren halt natürlich diese soziale Spaltung. Das ist vorhin ja in den Nachrichten schon gewesen. Also es ist Stadt-Land, es ist arm-reich. Und sicherlich geht es auch darum, und da sehe ich jetzt mit Macron ganz gute Chancen wirklich für ein selbstbewusstes Europa.
Mhm. Anders als beim letzten Mal mit einem Kanzler in Deutschland, der nicht schon ewig da war, sondern vielleicht ganz froh ist, wenn jemand anders mal Entscheidungen trifft.
Ja, oder mit dem zusammen man vielleicht wirklich was tun kann.
Hm. Ich finde ja diese Analyse, die da viele erschreckt, vielleicht nicht so ganz treffend, dieses Rechtsrucks oder dieses starken rechten Potenzials. Denn wenn man sich anschaut, was Marine Le Pen gemacht hat in den letzten Wochen des Wahlkampfs vor allem, aber auch schon seit längerem, eine starke soziale Agenda nach vorne zu stellen. Kaufkraft war das große Thema, ja. Also die Idee, auch bestimmte Lebensmittelpreise bei den Grundnahrungsmitteln zu deckeln. Also im Prinzip ja eigentlich ein klassisch sozialistischer Angang. Vielleicht muss man es gar nicht so dramatisieren, dass das Land so sehr rechts tickt.
Nein, aber dass das Soziale sehr drängend ist, das hat das meiner Ansicht nach schon gezeigt. Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht wirklich so genau sagen. Ich war jetzt nur gestern ganz insofern positiv überrascht, weil es, also soweit ich das mitbekommen habe, auch das, was ich von den Fernsehdiskussionen im französischen Fernsehen mitbekommen habe, dass es ja da auch so den Tenor gab, wir wollen jetzt nicht wieder nur das kleinere Übel wählen müssen. Und das ist natürlich in gewisser Weise auch eine bedenkliche Haltung. Und da haben dann schon viele gesagt, naja, also dann doch, wir wählen Macron, aber dann gehen wir auch auf die Straße.
Er hat ja möglicherweise die Zeichen auch verstanden. So kann man auf jeden Fall seine ersten Aussagen werten. Ich habe mal eine hier bei uns, die ich gerne einspielen möchte.
Je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent.
Also Emmanuel Macron, der sagt, ich muss auf die Wut vieler Mitbürger Antworten finden, der eingesteht, dass ihn viele auch gewählt haben, nicht wegen seines Programmes, sondern um eben die rechte Gefahr zu vermeiden. Es ist natürlich so ein bisschen die Frage, inwiefern das einfach auch ein Grundproblem ist von solchen Wahlsystemen, dass man am Ende das kleinere Übel wählt. Ich meine, wir haben, um nicht so weit wegzuschauen, wir haben Landtagswahlen in Ostdeutschland erlebt, wo wir diesen Trend hatten, ohne jetzt Direktwahl des Ministerpräsidenten, aber dass sich viele Wählerinnen und Wähler dann hinter der Partei des Ministerpräsidenten versammelt haben, um zu verhindern, dass die AfD stärkste Kraft wird.
Ja, also das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Also eine Reform von diesem Wahlsystem scheint mir auch sehr geboten zu sein, denn es sind dann einfach viele, die sich nicht vertreten fühlen. Also wenn sozusagen immer nur die den Wahlkreis da gewinnt, sagen wir mal, repräsentiert, ist das schwierig. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist ja Macron auch vor allem von den Älteren gewählt worden. Also die jungen Leute sind da auf einer anderen Seite.
Also wenn man sich die erste Runde der Wahl anschaut, dann bei der ganz jungen Wahlgruppe war es Mélenchon, in der nächsten Gruppe war es dann Marine Le Pen und in der Tat erst bei denen, die schon in Frankreich ein bisschen früher auf die Rente zu gehen, dass dann Emmanuel Macron die Mehrheit gewonnen hat. Der Tag nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich, das Ergebnis von gestern Abend ist klar. Emmanuel Macron bleibt Präsident, aber ein paar Fragen sind offen, vielleicht sogar offener denn je. Wir sprechen darüber mit meinem heutigen Gast, dem Schriftsteller Ingo Schulze, und zugeschaltet aus Paris ist unsere Korrespondentin Christiane Käs. Die große Frage, und die geht zunächst nach Paris, was kommt jetzt? Wie regiert ein Präsident, der mehr als beim letzten Mal sehen musste, dass viele ihn als kleineres Übel gewählt haben, Christiane Käs? Wird Macron der Zweite, anders als Macron der Erste?
Ja, das wird sehr spannend und sehr interessant in den kommenden Wochen, Monaten und ja tatsächlich Jahren, denn er hat schon ein paar Signale gegeben. Er will sicher Brücken nach links schlagen mit dem großen Thema Umweltschutz. Das ist gestern in seiner Rede auf dem Marsfeld vor dem Eiffelturm, wo die Siegesfeier gestern Abend stattgefunden hat, da ist das schon angeklungen. Und er hat, das war auch schon im Wahlkampf jetzt immer wieder zu hören, er hat durchaus eingesehen, dass dieser einsame Regierungsstil, den er in den ersten 5 Jahren gepflegt hat, also wirklich in Entscheidungen sehr stark allein zu treffen, vor allem während der Pandemie, dass das nicht gut angekommen ist. Er hat sehr viel Kritik dafür erfahren und dass er da etwas ändern muss. Und das hat er schon in den letzten Wochen immer wieder mal versprochen. Es ist allerdings noch nicht so ganz klar, wie. Er hat gesprochen von überparteilichen Kommissionen, zum Beispiel beim Thema Rente, wo er verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammenbringen will, um über diese Reformen zu sprechen. Und er will mehrere große nationale Debatten anstoßen. Das hat es ja schon mal gegeben während der Bewegung der Gelbwesten. Also wir müssen gucken, was dann tatsächlich konkret wird.
Ingo Schulze, was sind denn so Ihre Beobachtungen? Ich habe ja gerade schon zu erkennen gegeben, meine am Anfang sehr große Macron-Begeisterung, habe dann auch ein bisschen mit Sorge beobachtet, dass da doch ein Präsident relativ einsam, vielleicht manchmal intellektuell zu kühl war in den Jahren im Élysée.
Naja, so, soweit ich das beurteilen kann, ist er ja wirklich so ein klassischer Pariser Bürger, ja. Aber was mir an ihm gut gefallen hat oder was ich wirklich überraschend und wichtig fand, ist das, was er mit den Restitutionen von Kunst, von Kulturgütern, den über afrikanischen Ländern angestoßen hat, auch gegenüber Algerien. Also dass es da wirklich Eingeständnisse gibt in der französischen Politik, die wirklich mal so an der Zeit sind. Also ein selbstkritisches Verhältnis zur eigenen Geschichte zu finden. Und ich mir jetzt gerade in diesem Urlaub war in so einem ehemaligen Internierungslager Le Mille, wo man dann eben denkt, naja, die sind eben 1938 eingerichtet worden und da waren fast 90% deutsche Antifaschisten dann drin. Und sowas kommt, wird da erstmal nicht thematisiert. Und also und da fand ich, dass Macron jemand ist, der da wirklich etwas reinbringt, was vorher nicht da war und was ja auch wirklich Auswirkungen bis nach Deutschland hatte, zumindest hier zum Humboldt-Forum.
Wenn wir jetzt auf die Agenda schauen, die ansteht, wir hatten die Präsidentschaftswahl, aber es kommen ja schon bald wieder Wahlen, nämlich die Parlamentswahlen in zwei Runden im Juni. Klassischerweise geben die Franzosen ja dem Mann, den sie gewählt haben, als Präsident dann immer auch eine Mehrheit im Parlament, Christiane Kees. Diesmal ist das nicht so klar, oder?
Nein, also diese Einschätzung habe ich schon gehört, auch von Politikwissenschaftlern, die eben genau das sagen, wenn er jetzt zum Präsidenten wiedergewählt worden ist, dann wird er diese parlamentarische Mehrheit auch wieder bekommen. Aber im Moment ist da sehr viel im Fluss. Wir konnten ja jetzt beobachten, schon nach der ersten Runde, dass die ersten angefangen haben, sich zu sortieren. Der sehr linke Jean-Luc Mélenchon hat ganz klar dazu aufgerufen, dass die Franzosen und die Französinnen ihn doch zum Premierminister wählen sollten. Also sprich, dass er eine starke parlamentarische viele Stimmen für diese Parlamentswahl im Juni bekommen will mit seiner Bewegung. Gestern Abend ist auch Eric Zemmour, der andere extrem Rechte, der neben Le Pen im Rennen war, im ersten Wahlgang ausgeschieden ist. Er ist auch vor die Wählerinnen und Wähler gegangen und hat dazu aufgerufen, jetzt mit Blick auf die Parlamentswahl eine Union der Rechten zu bilden. Also er will wirklich, dass sich die Rechte, ich nehme an, er meint vor allem die extrem Rechte, dass die sich vereinigen, um dann mehr Stimmen in dieser Parlamentswahl zu ziehen. Also da ist einiges im Fluss, müssen wir gucken, was dann in den nächsten Wochen tatsächlich, es ist jetzt noch ein bisschen hin bis zum Juni, was dann tatsächlich dabei rauskommt, ob auch Bündnisse geschmiedet werden können. Also gerade bei der Bewegung von Jean-Luc Mélenchon möchte man das gerne. Man möchte zumindest die Linken, die Grünen und die Kommunisten gerne hinter sich scharen. Aber ob es dann nicht auch wieder zu neuen Zerwürfnissen kommt, das müssen wir alles abwarten.
Okay, das sind also auf jeden Fall noch spannende nächste Wochen in Frankreich. Aber Sie haben da gerade schon zwei Namen genannt, die einem ja so ein bisschen Sorge machen können, wenn wir mal 5 Jahre weiter. Blicken. 2027, die nächste Präsidentschaftswahl, da darf Emmanuel Macron nicht wieder antreten. Jetzt würde ich erst mal sagen, Ingo Schulze, ein Lob auf alle Länder, die Amtszeitbegrenzung haben. Das ist für den demokratischen Wechsel häufig hilfreich. Und gleichzeitig, wenn man da hört, Eric Zemmour, also dieser noch extremere rechte Kandidat, könnte da vielleicht eine neue Strahlengestalt werden. Auf der anderen Seite der schon bekannte Jean-Luc Mélenchon, auch wenn er gesagt hat, dass er eigentlich nicht nochmal antreten will. Aber dann haben wir eine ganz andere Polarisierung, extrem rechts gegen sehr weit links.
Naja, da wird sich ja aber auch noch anderes finden. Also ich glaube, dass Macron war ja auch eigentlich bei der vorletzten Wahl, also eigentlich jemand, den niemand kannte und niemand auf dem Zettel hatte und der kam ja dann erst. Also Da würde ich mir jetzt noch keine so großen Gedanken machen, eher dann, wie gesagt, schon über die Parlamentswahlen und wie der Kurs jetzt eingeschlagen wird. Und für uns ist natürlich auch wichtig, dass es, wie gesagt, so ein selbstbewusstes Europa gibt, was auch eben außenpolitisch möglichst geschlossen handelt.
Wie ist denn das eigentlich, die Frage geht nochmal nach Paris, mit Blick auf das Wahlsystem. Wir haben jetzt die Präsidentschaftswahl erlebt, einmal mehr in dieser Zuspitzung auf zwei Kandidaten durch eben dieses präsidentiale System. Wir haben aber auch Christiane Kees bei der Parlamentswahl ja im Prinzip eine Art Mehrheitswahlsystem. Gibt es dann eine Diskussion, ob man das nicht möglicherweise doch ändern müsste?
Ja, diese Diskussion gibt es schon sehr lange und es gibt einige Parteien und Bewegungen, die sich dafür einsetzen, die natürlich dann auch davon profitieren würden. Aber wenn ich mal meine ganz persönliche Meinung hier reinbringen darf, ich glaube, das wäre dringend geraten in diesem Land, wo wir jetzt eben sehen, es gibt solche Spaltungen, dass sich die Menschen in diesen Blöcken, die wir jetzt haben, also ein extrem linker, ein extrem rechter und dann Macron, der ja eigentlich die Mitte aufgesaugt hat, denn die beiden alten traditionellen großen Volksparteien, die Konservativen, im Moment heißen sie Republikaner, und die Sozialisten, die sind ja wirklich tot. Das hat diese Wahl nochmal bestätigt. Und und da wäre es durchaus angebracht zu sagen, wir brauchen was anderes, wir brauchen was Neues, wir brauchen etwas, wo die Menschen im Land sich besser wiederfinden, sie stärker repräsentiert finden und dann dieses Parlament auch eine andere Rolle einnehmen könnte, denn im Moment ist es der Präsident und dann lange, lange, lange nichts. Und ich glaube, dieses System ist im Moment für das Land überhaupt nicht gut.
Christiane Kees, vielen Dank für diese Einordnung, für diese Einschätzung nach Paris. Wir holen jetzt mal die Kalender raus, Ingo Schulze, und sehen Trauriges. Der 1. Mai dieses Jahr, ein Sonntag, nichts mit Extrafeiertag. Weihnachten letztes Jahr lag schon doof. Dieses Jahr, ich habe gerade mal geschaut, ist auch fast alles am Wochenende. Und dann zum grünen Abschluss des Jahres, Silvester und Neujahr liegen so richtig schön auf Samstag und Sonntag. Ärgerlich?
Also für mich als Freischaffenden spielt das ehrlich gesagt nicht so eine große Rolle. Aber natürlich ist das für die Mehrheit ärgerlich. Aber das ist halt so.
Tja, ist halt so, sagen Sie. Aber für jede missliche Situation findet sich mindestens ein Politiker, der Abhilfe verspricht. Und ich finde glücklicherweise meine Kollegin Ramona Westhoff jetzt bei uns. Das könnte ja anders werden.
Ja, könnte es. Da gibt es regelmäßig eigentlich und jetzt auch wieder konkrete Forderungen. Und die Idee ist, dass ein Feiertag mit festem Datum, der auf einen Sonntag fällt, also sowas wie der 1. Mai oder der 25. Dezember, dass die automatisch am nächsten Werktag nachgeholt werden. Und konkret fordert das in Deutschland aktuell die Linke. Man werde da zeitnah parlamentarisch tätig werden. Das hat Jan Korte der Rheinischen Post gesagt. Das ist der erste parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag. Und auch von der grünen Politikerin Beate Müller-Gemmecke gibt es da Zuspruch für diesen Vorschlag. Das ist Expertin für den Arbeitsmarkt bei den Grünen. Die hat in der Rheinischen Post gesagt, dass es an der Zeit wäre, das Thema gesellschaftlich zu diskutieren.
An der Zeit. Ist es jetzt, weil die alle in den Kalender geschaut haben oder wie kommt das?
Na, Korte von den Linken argumentiert mit gesellschaftlichem Zusammenhalt. Die Feiertage seien wichtig zur Erholung von der Belastung durch Arbeit und Pandemie. Also auch die Pandemie spielt da jetzt eine Rolle. Bis das gesetzlich geregelt sei, fordert er die Unternehmen auf, ihren Beschäftigten als Corona-Bonus einen zusätzlichen freien Tag zu geben. Und genau wie Müller-Gemmecke von den Grünen weist auch er auf die besondere Bedeutung des 1. Mai als Tag der Arbeit hin. Und Deutschland wäre auch nicht das erste Land, das Feiertage nachholt. Es gibt einige Länder, die das machen, Belgien zum Beispiel, Spanien oder auch Großbritannien. Die Linke hat in ihrem Antrag zum Thema 2018 von mehr als 85 Ländern gesprochen, die Feiertage nachholen. Und der Nachholtag ist, das muss man dazu sagen, nicht immer der nächste Werktag. Wie das im Detail gemacht wird, das unterscheidet sich dann.
Okay, Ingo Schulze, Freiberufler, ja okay, aber generell ist es ein Vorschlag, wo Sie sagen, ja, da könnte man politisch mal was machen. Oder muss man da einfach auch mal die Kalenderzufälligkeit walten lassen?
Also mir ist das neu, dass es in anderen Ländern das gibt. Ich habe immer drunter gelitten, kann man sagen, dass es Berlin immer irgendwie 1-2 Feiertage weniger hatte, als das im Süden Deutschlands der Fall war oder auch im Westen da, auch mit Karneval und so weiter.
Überall, wo viele Katholiken sind, ne? Da gibt es ein paar mehr.
Ja. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Die Richtung ist natürlich richtig, dass man sagt, dass man die Arbeitszeiten etwas das reduziert, ob das jetzt mit einem Feiertag ist, ob man die wöchentliche Arbeitszeit reduziert. Also das sind Dinge, darüber muss einfach gesprochen werden. Also da, das ist, fänd ich, also für die Lebensqualität etwas sehr, sehr Wichtiges.
Tja, wie realistisch, Ramona, ist denn das Ganze? Ich höre jetzt einen Politiker aus der Opposition und eine Politikerin zwar aus der Regierungsfraktion, die Grüne, aber klingt für mich auch eher noch, Verzeihung, nach Hinterbank.
Also es gibt auf jeden Fall Umfragen, die zeigen, dass die Bevölkerung in Deutschland eine solche Regelung für sinnvoller hält, zumindest als noch vor ein paar Jahren, wobei wir davon keinen riesigen Mehrheiten sprechen. Und die Frage wird aber auch nicht zum ersten Mal diskutiert. Es gab schon Anträge und auch Abstimmungen dazu, die wurden bisher immer abgelehnt. Also ich würde sagen mäßig. Und es gibt natürlich auch Gegenstimmen. Das Institut der deutschen Wirtschaft zum Beispiel hat ein Pro und Contra auf seiner Seite. Da wird im Contra zum Beispiel mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit argumentiert. Deutschland habe sowieso schon viele freie Tage.
Aha, okay. Interessant. Dazu hören wir später um 17 Uhr auch mehr dann, ne?
Hier bei uns im Programm. Genau. Wir sprechen nochmal im Detail mit dem Institut der deutschen Wirtschaft zu der Frage.
Okay. Ingo Schulz, es gibt ja einen bösen Verdacht. Ich spreche das an, weil ich weiß, dass Sie eben auch als ostdeutscher, bürgerbewegter Schriftsteller sehr engagiert waren in diesem ganzen Prozess der Wende 89-90. Das ist wohl Wolfgang Schäuble gab und Krause von der Ostseite, die damals den Kalender sich vorgenommen haben, mit Blick auf den Feiertag, den man dann wählt, den Tag der deutschen Einheit und einen gesucht haben, der möglichst häufig in den nächsten Jahren auf ein Wochenende fällt, damit die Wirtschaft nicht so sehr belastet wird.
Das wusste ich nicht, dass das so ist. Also Sie spielen jetzt auf diesen 3. Oktober.
Ja, der 3. Oktober. Ja, weil haben sich ja viele gefragt, warum dieser komische 3. Oktober?
Ja, also ich glaube nach wie vor, dass der halt dieser Feiertag, der musste halt möglichst vor dem 7. Oktober liegen, dass man dann nicht nochmal ein DDR-Jubiläum gezwungen wird zu feiern. Aber ich hätte natürlich trotzdem sowas wie den 9. Oktober, also das war meiner Ansicht nach schon der Tag, an dem die, in dem es in Ostdeutschland kippte, an dem dann eigentlich klar war, ab dann war es gewaltlos. Und also das hätte ich sehr viel besser gefunden, dass man da das nach den Kalendern und Arbeitstagen durchgegangen ist, das wusste ich nicht.
Es ist ein Gerücht, aber tja. So oder so schauen wir mal, ob dieser Vorschlag, den uns Ramona Westhoff gerade vorgestellt hat, vielen Dank dafür, ob der irgendwie realistisch wird, dass dann also Feiertage nachgefeiert werden, wenn sie auf ein Wochenende fallen. Die Wahl in Frankreich hat jetzt ein paar Stunden davon abgelenkt. Die große innenpolitische Frage, der Streit darum, ob die deutsche Regierung, allen voran der Bundeskanzler Olaf Scholz, zu zögerlich ist in der Unterstützung der Ukraine. Zwei Aussagen habe ich hier mal stellvertretend.
Das Problem ist das Zögern, das Zaudern, das nicht mutig sein. Das nervt die Leute.
Der Bundeskanzler hat die Richtlinienkompetenz. Von der müsste er eigentlich jetzt wirklich mal Gebrauch machen. Und er müsste der deutschen Bevölkerung sagen, wie er die Lage einschätzt, was für Konsequenzen sich daraus ergeben und wie auch diese ukrainische Armee unterstützt werden soll.
Friedrich Merz sagt das, der CDU-Chef, der Oppositionsführer. Davor haben wir gehört, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, immerhin auch Teil der Koalition des gescholtenen Bundeskanzlers. Ingo Schulze, wie geht es Ihnen in dieser Debatte mit Blick auf diese Zögerlichkeit, die da immer wieder kritisiert wird?
Naja, das sind so wichtige Fragen, dass ich erstmal Zögerlichkeit oder sagen wir mal ein nicht sofortiges Reagieren auch erstmal für eine Qualität halte. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig insofern einzuschätzen, dass da, glaube ich, sehr viele Dinge mit hineinspielen. Also ich glaube ja nicht, dass die Situation so einfach ist, da stehen irgendwie 200, was auch immer, schwere Waffen, Panzer oder was und die können wir jetzt einfach rüberschieben oder nicht. So einfach stellt sich das, glaube ich, nicht da. Und dann gibt es natürlich noch eine diplomatische Komponente, wo ich jetzt auch sehr viel, also viel zu wenig weiß, in welchen Verhandlungen man da steckt, in welchen Gesprächen man steckt. Also ich würde jetzt aber auf keinen Fall Olaf Scholz oder der Regierung unterstellen, sie wollen jetzt irgendwie die Ukraine ausbremsen oder sowas. Das kam ja manchmal also fast so rüber.
Mhm. Aber es kam auch von Seiten der Ukraine, von verantwortlichen ukrainischen Politikerinnen, Politikern, vom Botschafter hier, kommt es so rüber. Also von Leuten, die eigentlich schon einschätzen müssten, ob da Hilfe geleistet wird, ausreichende Hilfe oder nicht, aus ihrer Sicht.
Ja, ja, aber ich fand das jetzt mit diesem, wie sagt man da, Ringtausch, also das sozusagen ehemalige sowjetisches oder russisches Panzer geliefert werden, das fand ich ziemlich einleuchtend. Ich kann jetzt nicht beurteilen, in wie viel man da einfach noch mehr abgeben könnte, abgeben kann. Ich weiß nur, wenn als NVA-Soldat, wenn es also so ein Manöver ging, da blieb immer die Hälfte erstmal stehen oder musste, sagen wir mal, die Hälfte ausgewählt werden, was dahin fährt und dann war die Reparaturkolonne eigentlich immer das Wichtigste. Das ist vielleicht bei der Bundeswehr anders.
Aber ich fürchte, es ist wahrscheinlich gar nicht so anders.
Aber also gut. Ich denke, dass man, also da muss man, glaube ich, auch etwas Vertrauen haben und nachfragen. Und das wird sich ja jetzt zeigen. Und für mich ist bloß eben, dass man das nicht auf diese Frage allein verkürzen kann. Jetzt ist, beide Seiten sprechen von Sieg und was bedeutet das? Und ich finde eben, es geht ja darum, möglichst schnell einen Waffenstillstand zu erreichen. Ich meine, man muss hinter jedem Satz immer sagen, die russische Armee hat nichts in der Ukraine zu suchen. Und wenn die nicht die Ukraine überfallen hätten, müssten wir darüber überhaupt nicht reden. Also das gehört eigentlich zu jeder Aussage, die man trifft, dazu. Insofern ist es sehr eindeutig, wer sich da verteidigt und wer angreift. Aber trotzdem, das findet auf dem Gebiet der Ukraine statt. Der Unterschied ist, auf beiden Seiten sterben zwar Soldaten und Soldaten sind auch Menschen, aber die Zivilisten sterben eben in der Ukraine und dort wird das Land zerstört. Und natürlich müssen das die Ukrainer, die ukrainische Regierung entscheiden. Aber wenn Sie mich jetzt fragen in dieser Sendung, als wir den Termin ausmachten, gab es noch keinen Krieg, dann würde ich sagen, es geht darum, möglichst schnell einen Waffenstillstand herzustellen. Und da ist, glaube ich, die einzige diplomatische Macht, die dazu momentan in der Lage ist, wären die USA. Aber da sehe ich jetzt das nicht unbedingt.
Mhm. Die Frage für mich ist, und da habe ich wahrscheinlich wie die wenigsten eine verlässliche Antwort, was der Hintergrund dieser, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff der Zögerlichkeit. Ist es die Zögerlichkeit der Zögerlichkeit wegen? Da wären wir fast schon eher in der psychologischen Analyse des Bundeskanzlers, ob es einfach ein Regierungstypus ist, der Entscheidungen dieser Tragweite nicht so schnell treffen kann. Zweite Option ist, es ist ein politischer Plan, der dahinter steht und eine reale Sorge, dass eben auch solche Waffenlieferungen zu einer Eskalation führen könnten bis hin zum Atomkrieg. Auch nachvollziehbar. Und dann gibt es aber leider auch noch eine dritte Möglichkeit und das sind im Prinzip die Restspuren einer ja jetzt viel kritisierten sozialdemokratischen grundsätzlichen Zurückhaltung gegenüber einem zu harten Kurs gegen Russland. Und weil ich nicht genau ergründen kann, was eigentlich da die Motivlage ist, finde ich es gerade in der Bewertung sehr schwierig.
Ja, also ich kann da auch sozusagen auch nicht grundsätzlich weiterhelfen, aber ich finde, dass der dritte Punkt eigentlich für mich schon auch ausgeräumt ist durch das, was jetzt in den letzten Wochen beschlossen worden, wie man sich erklärt hat, wie man dazu steht. Also ich finde, dass es eben natürlich einer Abwägung bedarf und da spielen sehr, sehr viele Dinge eine Rolle. Ich meine, so eine Gefahr vom Atomkrieg, viele sagen, na, lasst euch doch nicht einschüchtern. Ja, also ich möchte natürlich, dass diese Stimmen recht haben, aber ich meine, Waffen können für eine Eskalation dienen, sie können aber auch deeskalieren, dienen, indem sie einfach eine Stärke zeigen, die andere abschreckt. Und also ich möchte nicht in der Haut von Scholz stecken.
Tja, ich meine, er hatte sich ausgesucht, er wollte Bundeskanzler werden. Gut, ne? Ja. Und das ist aber, um darauf nochmal zu kommen, dadurch, dass wir so viele Stimmen haben von so vielen Ecken und Enden, sei es aus der betroffenen Ukraine selbst, aber auch von Verbündeten in Ost- und Mitteleuropa, aber auch von anderen Ländern. Wir haben jetzt aus den Niederlanden gehört, dass da die Entscheidung Richtung schwerer Waffen anders gefallen ist. Aus Frankreich hat man es jetzt gehört. Man könnte schon, wenn man wollte.
Ja, aber wir liefern ja auch. Also ich weiß nicht, in welchem, wie viel darüber hinaus jetzt noch möglich wäre, möglich sein müsste. Also ich meine, es gibt Generäle, die sagen, wir sollten es nicht machen. Es gibt welche, die sagen, wir könnten es auf jeden Fall machen. Also ich glaube, da spielt so vieles eine Rolle, dass das diese Eindeutigkeit, ich glaube, da würde ich es mir jetzt zu leicht machen, wenn ich jetzt Ja oder Nein sagen würde.
Gerhard Schröder hat sich zu Wort gemeldet, zum ersten Mal so richtig seit dem Ausbruch des Krieges Russlands gegen die Ukraine, hat verschiedene Dinge gesagt, unter anderem mea culpa, nicht mein Ding, Anspielung auf Frank-Walter Steinmeier, der sich ja jetzt an verschiedenen Stellen auch korrigiert hat, sich entschuldigt hat für Fehleinschätzung. Ingo Schulze, mea culpa, nicht so mein Ding. Gerhard Schröder, nicht so ihr Ding? Oder wo?
Naja, das ist ja jetzt doch... Also ich meine, es war auf jeden Fall richtig, dass man sich für ein gutes Verhältnis zu Russland und überhaupt zu den, auch zu den östlichen Nachbarn wie zu den westlichen Nachbarn einsetzt. Aber das hat natürlich schon relativ früh den Beigeschmack gehabt, dass man sich da halt in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Und sowas ist, glaube ich, generell, also dieses, das hat eigentlich niemand nötig, der mal Bundeskanzler war oder hier ein hohes Amt bekleidet hat.
Saskia Esken, die aktuelle SPD-Chefin, hat sich heute Morgen im Deutschlandfunk zu Wort gemeldet und folgende Empfehlung abgegeben.
Wir sollten damit aufhören, ihn als Elder Statesman, als Altkanzler wahrzunehmen. Er verdient sein Geld mit der Arbeit für russische Staatsunternehmen und seine Verteidigung Wladimir Putins gegen den Vorwurf der Kriegsverbrechen ist regelrecht absurd.
Also Saskia Esken geht so ein bisschen in die Richtung dessen, was Sie gesagt haben. Gleichzeitig denke ich aber auch bei diesem Gerhard Schröder, ich finde, das ist ein bisschen zu banal zu denken, weil da der Geldgeber sitzt, dass er so denkt. Ich glaube, das ist auch wirklich seine politische Grundhaltung. Und er hat ja jetzt erneut gesagt in dem Gespräch mit der New York Times, daher sind die Zitate, dass es eben mit Russland immer eine Form des Dialoges braucht, eines Ausgleichs, einer Verständigung, dass es also illusorisch ist, so eine Brandmauer zu ziehen gegen Russland. Das ist ja eine Position, über die man durchaus diskutieren kann.
Ja, also ich kenne jetzt das leider das Interview nicht im Wortlaut, ich kenne nur diesen Satz damit nicht so mein, also keine mea culpa. Aber das andere ist sicherlich richtig. Ich meine, es ist die russische Armee, Russland unter Putin ist ein Aggressor und das dagegen muss man sich wehren. Aber ich meine, Frieden schließt man mit Feinden und was mich eigentlich jetzt ziemlich auch, ja, doch wirklich niederschlägt und es gibt, also ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Das scheint ja alles jetzt weiter zu eskalieren. Die Ukraine hat alles Recht, sich zu verteidigen und jeden Tag wird einem dieser Wahnsinn bewusst, was da eigentlich passiert und trotzdem muss man halt nach einer Lösung suchen und das muss man halt irgendwie dann mit Russland machen. Also man braucht auch ein Gegenüber und wie gesagt, Frieden schließt man mit Feinden und danach muss es ja auch irgendwie weitergehen und das wird ein zerstörtes Land hinterlassen. Wer baut das wieder auf? Wie passiert das? Aber gut, also ich hätte gerne so halbwegs eine Vision, wie es werden könnte, dass ein Waffenstillstand, dass ein Friedensschluss kommt.
Sie haben das mit dem Waffenstillstand angesprochen. Würden Sie denn da sagen, egal zu welchem Preis, weil das scheint ja eben auch gerade die ukrainische Frage oder auch die ukrainische Entscheidung zu sein. Nein, nicht um jeden Preis, nicht um die Preisgabe weiter Teile im Osten, im Süden unseres Landes.
Ja, das muss natürlich die Ukraine entscheiden und da gibt es, kann man sehr verschiedene Standpunkte einnehmen. Man kann sagen, wir kämpfen bis zum Sieg und ich weiß jetzt nicht, was der Sieg ist, also bis die Aggressor aus dem Land geworfen ist, geht man vielleicht auch weiter oder also das weiß ich nicht, was das jetzt bedeutet, aber es ist natürlich so, jeden Tag sterben Menschen, wird mehr zerstört, wird das Leben danach schwieriger, aber wissen Sie, ich habe eine Hemmung jetzt an meine Gedanken dazu zu sagen, weil das ist eine Sache der Ukraine und die, ich meine, die haben das ja auch auszubaden und das ist eine fürchterliche Entscheidung.
Nochmal mit Blick auf Gerhard Schröder und die Debatten, die wir da gerade erleben. Es gibt ja jetzt Parteiausschlussverfahren, die gegen ihn schon eingeleitet wurden. Die hier gerade schon zitierte Saskia Esken, die SPD-Chefin, hat ihm nahegelegt, selbst aus der Partei auszutreten. Ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend bei solchen Geschichten. Man muss das wirklich nicht teilen, was Gerhard Schröder sagt. Aber gibt es da vielleicht auch manchmal zu schnell das Bedürfnis, das, ja, oder vielmehr ein Wegdiskutieren von anderen Perspektiven?
Naja, wenn es das ist, wär's nicht gut. Ich meine, mich hat das jetzt sehr beeindruckt. Ich habe auf Ihrem Schwestersender, das kam ja jetzt schon mal, das kommt, glaube ich, morgen 19:15 im Deutschlandfunk, der Samen des Misstrauens oder so ähnlich, dieses Feature von Westphal, was ja natürlich so die Geschichte der Beziehung vom Westen beziehungsweise von der NATO zu Russland nachzeichnet und eben sehr genau nachzeichnet. Und man muss da wirklich ins Detail gehen. Und was mir jetzt nicht so bewusst gewesen ist, dass es eigentlich schon das Zerwürfnis schon in der Jelzin-Zeit gegeben hat, gegen Ende der Jelzin-Zeit. Und da muss man wirklich auch nochmal historische Nachhilfe nehmen. Also jedenfalls hatte ich sie nötig. Und die Frage ist natürlich letztlich, bis wann ist sozusagen das Verhandeln gut gewesen, ab wann war es dann sinnlos? Und das werden wahrscheinlich erst Geschichtsbücher entscheiden. Ja, also das wird uns vielleicht in unserer Lebenszeit nicht mehr klar werden. Aber dieser Ansatz, ich meine, dass man irgendwie miteinander auskommen muss, das ist ja klar, und möglichst friedlich auskommen muss. Wir haben einfach nicht mehr so viel Zeit in dieser atomaren Welt, unsere Konflikte mit Waffen zu lösen. Das muss man natürlich in allererster Linie in Richtung Russland sagen. Aber das, was sozusagen jetzt alles in den Sack zu hauen, was bisher gewesen ist, und das war falsch, das sehen wir ja jetzt, weil es diesen Krieg gegeben hat, das finde ich auch nicht richtig. Also diese, was einerseits eben so klar ist, der Überfall, aber andererseits enthebt uns das nicht der Frage, was ist da in der Vergangenheit passiert. Also da muss einfach die Vorgeschichte dieses Krieges, die Geschichte der letzten 30, 35 Jahre wirklich aufgearbeitet werden. Und so ein Feature, das kommt ja noch eine Folge, das finde ich da eben enorm wichtig.
Das finden Sie übrigens bei uns in der DLF-Audiothek. Da finden Sie auch täglich unsere Gespräche, für das ich mich jetzt an dieser Stelle bedanke. Bei dem Schriftsteller Ingo Schulze. Vielen Dank für Ihre Zeit heute.
Danke für die Einladung.